Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon Patrick Tschudin. Das sind unsere Themen. Der Blick in die digitale Kristallkugel, was Computersimulationen vorhersagen können, zum Beispiel über die Ausbreitung der Schweinegrippe. Die Jagd auf Robbenbabys, wie vergangene Woche unter der Kuppel des Bundeshauses über die offizielle Schweizer Position zu Kanadas Jagdpolitik diskutiert wurde. Und früher fischte Fischers Fritz Fische, die nicht frischer, aber viel, viel größer waren. Das zeigt die akribische Auswertung von historischen Daten. Das ist Wissenschaft DRS2. Diese Woche hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Schweinegrippe offiziell zur Pandemie erklärt. Die Infektionskrankheit hat sich innerhalb weniger Wochen in vielen Teilen der Welt verbreitet und dürfte ihren Höhepunkt wohl im kommenden Herbst und Winter erreichen. Zwar gilt das Virus nur als moderat gefährlich. Trotzdem sorgen sich Regierungen und Gesundheitsorganisationen weltweit darum, wie und wann sich die Schweinegrippe in ihrem Land verbreiten wird. Je nach Verbreitungsmuster und Verbreitungsgeschwindigkeit sind nämlich unterschiedliche Vorsichtsmaßnahmen nötig bzw. wirksam. Daher ist zurzeit eine Berufsgattung sehr gefragt, nämlich jene Frauen und Männer, die in die Zukunft blicken können, nicht mittels Trance und Kristallkugel, sondern mit wissenschaftlichen Methoden und leistungsfähigen Computern. Katharina Boxler berichtet.
Sie spielen Pandemie am Computer, lassen das Virus über den Erdball wandern, zeigen, wo und wie heftig es wüten wird, und sie prophezeien, wann der Spuk ein Ende hat. Die Informatiker, Mathematikerinnen und Systemforscher, die sich der Simulation von Pandemien verschrieben haben. Ihre leistungsfähigen Computer jonglieren mit Datenmengen, die zu bewältigen noch vor kurzem undenkbar gewesen wäre. Alessandro Vespignani zum Beispiel füttert seinen Hochleistungscomputer an der Indiana University mit den Daten des weltweiten Flugverkehrs und, soweit vorhanden, mit Angaben über den Pendelverkehr.
So the big difference in my model is that we use all novel data sources.
Das Besondere an meinem Vorhersagemodell ist, dass wir neue Datenquellen nutzen. So lassen sich die Bewegungsmuster von Menschen mit GPS und Handydaten verfolgen. Wenn wir diese Daten in den Computer gegeben haben, schleusen wir die Krankheit ins Modell ein, indem wir den Computer mit einer bestimmten Anzahl infizierter Menschen rechnen lassen.
Ähnlich dem Vorgehen bei Wettervorhersagen teilt Vespignanis Modell die Welt in Rechtecke von 10 mal 10 Kilometern auf. Diese Rechtecke sind charakterisiert durch das Reiseverhalten der Menschen und durch die Anzahl Kranker, die dort leben. So zeigt sich, in welcher dieser Zellen die Epidemie vorkommt und wie diese sich von dort in die Welt hinausgetragen zu einer Pandemie ausweitet. Alessandro Vespignani möchte sein Modell in Zukunft noch mit viel mehr Daten füttern. Vor allem aus armen und gerade deshalb auch gefährdeten Ländern kommen die Informationen nur spärlich oder verzögert. Für Australien aber, wo sich in der letzten Woche sehr viele Menschen mit der Schweinegrippe infiziert haben, wagt er bereits eine Prognose. Denn in der nachträglichen Simulation der SARS-Ausbreitung vor 6 Jahren habe sich sein Modell bewährt. In den nächsten Monaten also, prophezeit Vespignanis Computer, Australien eine Schweinegrippe-Infektionsrate von 30-60%. Angesichts der Schweinegrippe-Pandemie jetzt aber vorsorglich Schulen zu schließen, Grenzen dicht zu machen oder den Flugverkehr zu stoppen, davon hält Alessandro Vespignani nichts. Das Reisen etwa müsste man bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt um mindestens 90% reduzieren, damit sich eine Wirkung zeige. Doch bis eine neue Krankheit registriert wäre, habe sie eh schon die Grenzen überquert.
In the Middle Age, for a disease to sweep Europe, in general, if we think to the Black Death, it took 10 years.
Im Mittelalter brauchte eine Infektionskrankheit wie die Pest 10 Jahre, bis sie sich über ganz Europa verbreitet hatte. Heute aber kann sich so eine Krankheit in 1,5 Monaten über die ganze Welt verteilen.
Während sich Vespignanis Team mit der globalen Ausbreitung von Infektionskrankheiten beschäftigt, fokussiert sich Nachwuchsforscher Dimitri Perrin von der Universität Dublin auf Städte. Er untersucht, wo sich Menschen am ehesten anstecken.
If you look at your typical day, obviously you will spend most of your time with your family, with your colleagues, with your friends.
Wenn Sie über einen ganz normalen Tag in Ihrem Leben nachdenken, dann merken Sie, dass Sie den größten Teil der Zeit mit Ihrer Familie, Ihren Kollegen oder Freunden verbringen. Klar, dass Sie sich da anstecken können. Zu unserem eigenen Erstaunen haben die Resultate unseres Modells aber auch gezeigt, dass die zufällige Ansteckung im öffentlichen Raum ebenfalls eine große Gefahr darstellt.
Zwar sind zufällige Begegnungen im Bus, im Zug, an der Ladenkasse nur kurz, aber halt eben so häufig, dass man sich außer Haus sehr leicht anstecken kann. Klar also auch, dass man in der Stadt leichter eine Infektionskrankheit aufliest als auf dem Land. Dabei fällt weniger die Größe einer Stadt ins Gewicht als ihre Architektur oder das soziale Verhalten ihrer Bewohner.
For instance, if you have areas of very high population density,
wenn es in einer Stadt Orte gibt, an denen sich viele Menschen aufhalten, breitet sich eine Infektionskrankheit schnell aus, unabhängig von der Größe der Stadt. Fehlen aber solche Orte, fahren die Menschen zum Beispiel vor allem im eigenen Auto und nicht mit dem öffentlichen Verkehr, dann werden sich die Menschen weniger schnell anstecken.
Dimitri Perrin rät daher, sich in Regionen mit hohen Infektionsraten generell weniger im öffentlichen Raum zu bewegen. Shlomo Havlin von der israelischen Bar-Ilan-Universität teilt diese Meinung. Er lässt den Computer mit Netzwerken rechnen, in denen wir uns tagtäglich bewegen. Dazu gehören etwa die Familie, der Freundeskreis, der Arbeitsplatz. Havlin hat nun zusammen mit anderen Wissenschaftlern eine Netzwerktheorie entwickelt, die sich damit beschäftigt, wie man die Zahl an Neuinfektionen reduzieren kann. Die Antwort: indem man, falls ein Impfstoff vorhanden ist, ganz gezielt impft.
You immunize those that have many friends and it means they are more connected and then the disease can go down.
Am besten impft man jene Leute, die viele Freunde haben. Impft man diese stark vernetzten Menschen, lassen sich die Infektionskrankheiten gezielt zurückdrängen. Und dies bei einer Impfrate von lediglich noch 20, 10 oder gar 5%, je nach Erreger.
Doch um Shlomo Havlins am Computer simuliertes Impfmodell umzusetzen, müssen die Menschen erst einmal bereit sein, über ihr Privatleben Auskunft zu geben. Und selbst wenn sie es täten, gegen die Schweinegrippe gibt es noch keine Impfung. Zwar hat ein Schweizer Pharmaunternehmen bereits einen ersten Erfolg vermeldet, bis die Impfung aber praxisreif ist, dürfte es noch einige Monate dauern.
Die Pandemie im Computer. Katharina Boxler über die Kunst, die Verbreitung von Krankheiten vorherzusagen. Vergangene Woche hat sich Bundesbern mit den kanadischen Robbenbabys befasst, jenen Robbenbabys, die jedes Jahr zu Tausenden auf grausame Art und Weise geschlachtet werden. Denn es liegt ein politischer Vorstoß auf dem Tisch, der vorsieht, dass erlaubt sein soll, Robbenprodukte in die Schweiz zu importieren, wenn die Robben dazu gejagt worden sind, während einer Jagd, die der kanadische Staat konzessioniert hat. Diese verhältnismäßig liberale Regel geht aber den in der Robbenfrage engagierten Tierschutzorganisationen viel zu wenig weit. Eine ihrer Vertreterinnen, Sigrid Lüber von der Organisation Ocean Care, hat darum diese Woche in Bern in den Wandelhallen des Parlaments intensiv lobbyiert für ihre Sichtweise. Von Sigrid Lüber wollte ich vor der Sendung wissen, was denn Ihre Kritik ist an dem Ansatz, dass nur mittels konzessionierter Jagd gewonnene Produkte importiert werden dürfen?
Dieser Ansatz, diese Motion, die würde den kanadischen Robben überhaupt nichts bringen, denn die Robbenjagd in Kanada ist ja staatlich bewilligt und es bestehen auch Tierschutzstandards. Doch das ist natürlich reine Theorie, denn in der Praxis unterscheidet sich das wirklich grundlegend. Die Jagd ist erwiesenermaßen tierquälerisch, grausam und überhaupt nicht kontrollierbar.
Die Europäische Union ihrerseits, die vertritt eine deutlich restriktivere Haltung, als die Schweiz vertreten würde, wenn die Motion angenommen würde, wie sie jetzt auf dem Tisch liegt in Bern. Die Europäische Union erlaubt ab 2010 nur noch den Import von Robbenprodukten, die entstanden sind aus der Jagd der Inuit, also aus der Jagd der Ureinwohner der Arktis. Sie, Sigrid Lüber, haben versucht, die Schweizer Parlamentarier und Parlamentarierinnen auf diese Position der Europäischen Union, diese restriktivere Position der EU zu bringen. Ist es Ihnen gelungen?
Also es ist uns noch nicht ganz gelungen. Wir haben es geschafft, dass der Ständerat diese Motion an die Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur zurückgewiesen hat und diese Kommission aufgefordert hat, die Motion nochmals anzuschauen im Lichte der neuen Entwicklung in der EU.
Die zuständige Kommission für Wissenschaft und Bildung hat das Thema Robben jetzt Ende August nochmals auf ihrer Traktandenliste. Wie gehen Sie, Sigrid Lüber, als Vertreterin der Tierschutzorganisation Ocean Care denn nun vor? Erhalten Sie Gelegenheit, vielleicht sogar Ihre Position vor dieser Kommission zu vertreten?
Ja, also wir haben uns jetzt verbündet mit der Fondation Franz Weber, die sich ja auch schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten gegen die Robbenjagd einsetzt. Und zusammen haben wir ein Hearing verlangt beim Präsidenten von der Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur. Die Antwort ist noch ausstehend, aber wir hoffen sehr, dass wir da hingehen dürfen und unser Fachwissen auch einbringen können, um die Kommission auf die Seite der Robben zu bringen und weg vom Handel mit Robbenprodukten.
Wissen Sie denn ganz konkret, welche Kräfte hier in der Schweiz dafür arbeiten, dass die Art und Weise, wie in Kanada Robben gejagt werden, hierzulande sanktioniert werden soll?
Also ich weiß ganz konkret, dass die kanadische Regierung sehr viel investiert, um diese Robbenjagd salonfähig zu machen, dass auch Leute aus dem Parlament eingeladen worden sind in die kanadische Botschaft, um dort bearbeitet zu werden von kanadischen Lobbyisten, die sich für die Robbenjagd einsetzen.
Ganz konkret, um welche Produkte und um welche Mengen davon geht es eigentlich? Immerhin verzichten ja die Schweizer Kirschner bereits seit über 40 Jahren darauf, Robbenfälle hier in der Schweiz zu verarbeiten.
Ja, also konkret geht es um 200 bis 300.000 Tiere, die jedes Jahr getötet werden. Es geht vor allem um Felle, aber neuerdings auch um Omega-3-Produkte auf Basis von Robbenöl. Und das ist doch eine sehr große Menge an Tieren jedes Jahr. Und es ist richtig, dass die Schweizer Kirschner seit 1967 auf die Verarbeitung von Robbenfellen verzichten. Aber man muss sich mal vorstellen, was passiert, wenn in der Schweiz der Handel mit Robbenprodukten erlaubt ist. Dann sind wir eine Handelsplattform im Herzen von Europa. Die Leute dürften aus anderen Ländern in die Schweiz völlig legal kommen und Robbenprodukte einkaufen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Schweizer Kirschner dann ihren freiwilligen Verzicht aufheben würde, weil das würde dann wirklich ein enormer Handel bedeuten.
Sie werden also wahrscheinlich Ende August Gelegenheit haben, vor der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur Ihren Standpunkt zu vertreten. Wahrscheinlich werden Sie dort auch auf Vertreter der kanadischen Regierung und der kanadischen Sichtweise treffen.
Ja, das kann sehr gut sein, aber darauf bin ich vorbereitet.
Sigrid Lüber von der Organisation Ocean Care zu neuen Entwicklungen unter der Bundeshauskuppel zum Thema Robbenjagd. Und nun zu aktuellen Kurzmeldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik, heute mit Odette Frey.
Das chemische Periodensystem erhält Zuwachs. Diese Woche wurde die Existenz eines neuen Elements bestätigt, das sich nun neu ins Periodensystem einreihen darf. Zwar wurde das neue und bisher schwerste Element bereits vor 13 Jahren am Helmholtz-Zentrum in Darmstadt entdeckt, doch offiziell bestätigt wurde dieses noch namenlose Element 112 erst jetzt. Der Grund: zahlreiche Gegentests waren notwendig. Das neue Element ist 277 Mal schwerer als das leichteste aller Elemente, der Wasserstoff. Massereiche Elemente sind sehr schwer nachzuweisen, denn sie existieren nur während eines minimalen Bruchteils einer Sekunde und zerfallen dann. Zugegeben, es geht noch eine Weile, aber in 3,5 Milliarden Jahren könnte Schluss sein. Schluss mit der Erde. Astronomen des Pariser Weltraumobservatoriums sagen unserem Planeten in dieser fernen Zukunft eine mögliche Kollision mit der Venus oder dem Mars voraus. Die Forscher haben im Gegensatz zu bisherigen Modellen nicht nur Einsteins Relativitätstheorie in ihre Berechnungen aufgenommen, sondern auch destabilisierende Faktoren, die Planetenbahnen massiv stören. Die Pariser Astronomen haben ihr Modell über 2000 Mal durchgerechnet. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Zusammenstoß mit Venus oder Mars dereinst ein mögliches Weltuntergangsszenario sein könnte. Wahrscheinlicher aber bleibt auch mit diesen Berechnungen die bisherige Vorhersage, wonach sich die ausgebrannte Sonne in 5 Milliarden Jahren zu einem roten Riesen aufblähen wird und die ihr nahegelegenen Planeten, also Merkur, Venus, Mars und Erde, verschlingen wird. Die Abholzung des Regenwaldes bringt nur kurzfristigen Wohlstand. Das rechnen Umweltwissenschaftler in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Science vor. Sie haben dieses Boom- und Pleitephänomen in 300 Amazonasgemeinden untersucht. Brasilien versucht zwar, den Regenwald zu schützen, verfolgt aber gleichzeitig eine Politik der Ansiedlung, indem es Menschen Land und Wohlstand im Zusammenhang mit der Abholzung verspricht. Doch diese Versprechen lösen sich schnell in Luft auf, wie die aktuelle Untersuchung zeigt. Lebensstandard, Alphabetisierungsrate und Lebenserwartung lagen zwar während der Phase der Abholzung über dem Durchschnitt, nach der Abholzung aber fielen diese Werte sofort wieder auf den niedrigen Ausgangswert zurück. Der Holzhandel hatte für die Bewohner dieser Regionen also keinerlei nachhaltige positive Wirkung. Spanien und eine professionelle Schatzsucherfirma zanken sich um eine ganz besondere Altlast, um Gold- und Silbermünzen im Wert von 500 Millionen Dollar. Der Schatz ist 200 und der Streit 2 Jahre alt. Die Firma Odyssey barg nämlich vor 2 Jahren vor der Küste Portugals 500.000 Silber- und Goldmünzen sowie andere kleine Kostbarkeiten. Nach dem Fund schnellte der Preis der Schatzsucheraktie in die Höhe, um dieser Tage wiederum brutal abzustürzen. Was war passiert? Ein Gericht in Florida hatte den Schatz Spanien zugesprochen. Dieser stamme nämlich vermutlich von der spanischen Nuestra Señora de las Mercedes, die 1804 durch ein britisches Kriegsschiff versenkt wurde. Und deshalb gehöre der Schatz dem Land Spanien. Pikantes Detail: Die Münzen stammen ursprünglich aus Peru. Dort hatten die Spanier sie vor 200 Jahren eingesackt.
Sie hören Wissenschaft DRS2. Die Meere sind nahezu leer gefischt. Das ist eine traurige Wahrheit. Unklar war aber bisher, was an marinem Naturreichtum tatsächlich verloren gegangen ist, nämlich wie viele Fische, Wale und andere Tiere sich einst wirklich in den Ozeanen getummelt haben. Ein unkonventionelles Forschungsprojekt soll diesen weißen Fleck nun ausbessern. Dafür haben die internationalen Wissenschaftler des Projektes alte Schiffslogbücher ausgegraben, mittelalterliche Schriften entziffert und in jahrhundertealten Küchenabfällen gewühlt. Sie können nun ein immer genaueres Bild zeichnen von der Fischerei in vergangenen Zeiten und davon, wie sie die Meere beeinflusst hat. Thomas Häusler hat sich mit den Forschern unterhalten und Überraschendes erfahren.
In den Wassern leben Tiere von solcher Größe, dass die Inselbewohner deren Knochen und Wirbel anstelle von Holz zum Bau ihrer Häuser verwenden. Sie machen daraus Hämmer, Pfeile, Speere, Messer, Stühle, Treppenstufen und überhaupt fast alles, wofür sonst Holz verwendet wird.
Diese Beschreibung der nordatlantischen Gewässer stammt nicht vom Lügenbaron Münchhausen. Nein, sie entstammt einem faktischen Bericht vom Jahre 1153.
Wenn man jemandem sagt, dass also Schollen fast bis zum Meter groß werden konnten damals und unser Kabeljau bis zu 2 Meter groß werden konnte, das glaubt einem ja keiner. Heute sind die Größen so im 30, 40, 50 Zentimeter Bereich. Wenn man einen 80 Zentimeter großen Dorsch oder Kabeljau hat, ist man ja schon glücklich.
Rainer Fröse ist Fischereibiologe am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften der Universität Kiel. Die ursprüngliche Größe von manchen Meeresbewohnern herauszufinden, das sei nicht so schwierig.
Wir haben Fotos, wir haben Leute, die stehen neben den Fischen, die sie begeistert hochhalten. Dadurch hat man ein Maß, wie groß die sind. Und wir haben auch stolze Anglerberichte, wo also die Tiere an der Waage hängen. Und dann hat man also einen guten Wert.
Solche vereinzelten Angaben mögen eindrucksvoll sein. Wenn man sich etwa vorstellt, dass so eine Meeresscholle früher nicht nur einen Teller bedeckt hat, sondern einen ganzen Gartentisch. Aber sie genügen bei weitem nicht, um eine wirkliche Vorstellung zu bekommen vom früheren Leben in den Ozeanen. Dazu braucht es aufwendige Analysen von vielerlei Quellen. Und genau das macht der internationale Forscherverbund namens History of Animal Marine Population, HMAP, zu Deutsch also etwa Geschichte der Meeresbevölkerung. Wir müssen zurückschauen, um überhaupt genau zu wissen, was wir verloren haben, sagt Paul Holm, der Leiter von HMAP. Nur wenn man wisse, wie groß die Bestände gewesen seien, bevor der Mensch zu fischen begonnen habe, Nur dann könne man wirklich abschätzen, wie viel Befischung die einzelnen Arten aushalten könnten.
Wir werten zum Beispiel alte Logbücher aus. Die sind sehr zuverlässig, weil die Kapitäne sie für den Eigengebrauch führten und nicht wie heute für die Fischereikontrolle, was dazu verleitet, zu kleine Fangzahlen anzugeben. Wir untersuchen auch Bohrkerne aus dem Meeresboden. Wenn man dort in den abgelagerten Schichten die Fischschuppen zählt, bekommt man eine Idee von der Zahl der Fische, die in einzelnen Epochen im Wasser darüber geschwommen sind. Und wir werten Fischgräten aus archäologischen Küchenabfällen aus.
Solche Knochenanalysen haben bereits einen erstaunlichen Befund erbracht, erzählt der AgeMap-Forscher James Barrett.
Looking at the change through time, we can see that the freshwater fish were getting smaller.
Als sein Team Küchenmüll der mittelalterlichen Stadt York im Norden Englands durchforstet habe, da habe man gesehen, dass die Süßwasserfische wie Hechte und Karpfen immer kleiner wurden und gleichzeitig von Meeresfängen wie Dorsch und Hering abgelöst wurden.
What we see towards the end of the first millennium AD is that there is a significant demand.
Damals stieg die Nachfrage nach Fisch wegen des Fleischverbots in der Fastenzeit. Dazu nahm die Bevölkerung generell und besonders in den Städten zu. Auch dies steigerte den Bedarf.
Das Resultat? Vermutlich ein Crash der Süßwasserfischpopulationen in den europäischen Flüssen. Und das bereits vor 1000 Jahren. James Barrett und seine Kollegen trieben die Analyse der Fischgräten noch weiter. Sie identifizierten eine Art chemischen Fingerabdruck in den Knochen. Damit können sie nun sogar sagen, ob ein Dorschskelett in einem yorkschen Müllhaufen, aus heimischen Gewässern stammt oder von sonst woher. Und siehe da, erneut stießen die Forscher auf eine Überraschung. Schon im Mittelalter entwickelte sich ein florierender europäischer Fischhandel über extreme Distanzen, wie James Barrett sagt.
Dried cod was going from the Lofoten Islands in Arctic Norway all the way into the Baltic Sea.
Getrockneter Dorsch, Stockfisch, wurde zum Beispiel von Nordnorwegen nach Norddeutschland geliefert. Es habe sich dabei um einen der ersten paneuropäischen Handel von kostengünstigen Massengütern gehandelt. Wie stark diese frühe Großfischerei Dorsch und Hering unter Druck gesetzt hatte, das kann James Barrett allerdings noch nicht sagen.
Wir können aber Auswirkungen auf begrenztere Populationen im Meer ausmachen. In den Dorschfangregionen etwa wurden schon wenige Jahre nach Beginn der Großfischerei ums Jahr 1000 die Krustentiere, die als Köder benutzt wurden, immer kleiner.
Dass die mittelalterlichen Fischer wohl auch Dorsch und Hering selbst bereits dezimierten, das lässt sich anhand des 19. Jahrhunderts abschätzen, aus dem es gute Quellen gibt, sagt der Kieler Fischereibiologe Rainer Fröse. Zu dieser Zeit war der technische Stand der Fischerei im Großen und Ganzen ähnlich wie 800-900 Jahre zuvor.
Es gab zum Beispiel in England so eine ganze Tradition, dass man mit den Heringsschwärmen die Küste rauf und runter gewandert ist und die massiv gefangen hat. Ich habe mal so historische Filmdokumente gesehen darüber, als das gerade noch lief. Die Mengen, die da an Fässern verschifft wurden, sind unvorstellbar. Das war also schon erheblicher Fischereidruck, damals mit recht einfachen Mitteln. Und der erste Zusammenbruch der Heringsfischerei ist ja um 1900 passiert. Daraufhin wurde auch der Internationale Rat für Meeresforschung gegründet, um dann zu studieren, was ist denn los, sind die Fischbestände vielleicht nicht unerschöpflich.
Die AgeMap-Forscher haben all die unkonventionellen Datenquellen wie Fischgräten, Logbücher und alte Filme zu nüchternen Zahlen verarbeitet. Zum Beispiel berechneten sie, dass in einem Meeresgebiet vor der US-Ostküste, dem sogenannten schottischen Schelf, um 1850 die dort herumschwimmenden Dorsche zusammen 1,2 Millionen Tonnen auf die Waage brachten. Heute sind es noch ganze 20.000 Tonnen, also weniger als 2% der ursprünglichen Menge. Rainer Fröse übersetzt diese Zahlen am Beispiel der Nordsee in fassbarerer Form.
Es ist wirklich erstaunlich. Unsere Nordsee war voll mit Tieren, die wir heute gar nicht mehr kennen. Wir hatten hier Schwertfische, wir hatten hier Wale, wir hatten alles Mögliche hier. Die sind jetzt nur noch als seltene Ereignisse da und dann geht das durch die Presse, wenn man mal wieder einen Wal hier irgendwo sieht. Das war früher aber ganz normales Vorkommen. Auch die ganze südliche Nordsee war ja ein Austernbett. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Heute ist das ja so mehr so ein Schlammacker.
Seien es die Austern der Nordsee oder die Dorsche im Atlantik. Die Lebewesen im Meer sind über das Nahrungsnetz eng miteinander verbunden. So zeigt sich zum Beispiel immer mehr, dass mancherorts liebend gern die Quallen den Platz der weggefischten Dorsche und Heringe einnehmen. Die AgeMap-Forscher haben gezeigt, dass der Mensch solche Effekte schon erstaunlich früh ausgelöst hat. Als im 16. und 17. Jahrhundert die Mode in Europa nach Schildpad verlangte, da wurde deswegen in der Karibik die Suppenschildkröte fast ausgerottet. Dadurch veränderte sich die Artenzusammensetzung der Weidegründe der Schildkröten, nämlich der Seegraswiesen. Und dies hatte den zusätzlichen Effekt, dass die Seeigel massenhaft zunahmen und bald das ganze Ökosystem beherrschten. Übrigens, bis heute. Doch nach so viel schlechten Nachrichten hat HMAP-Leiter Paul Holm auch noch eine positive parat.
Luckily, the ocean is full of places where the fish can hide from the human impact.
Die Meere seien so immens, dass es zum Glück für die Fische Verstecke gebe vor dem Zugriff des Menschen. Nur wenige marine Arten seien bisher ganz ausgerottet worden. Falls wir Menschen mit der übermäßigen Fischerei aufhörten, dann gäbe es jeden Grund zur Annahme, dass die Fische ihren Platz im Ozean wieder einnehmen werden.
Der Beitrag von Thomas Häusler. So viel Wissenschaft der RS2 für den Moment. Sie finden uns 24 Stunden täglich im Internet auf wissenschaft.drs2.ch. Dort steht auch, wie Sie das Magazin als Podcast abonnieren können. Morgen Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit können Sie diese Ausgabe von Wissenschaft der RS2 übrigens nochmals hören. Redaktion Thomas Häusler, am Mikrofon Patrick Tschudin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.